Das ist tatsächlich etwas, was da genau eine große Rolle gespielt hat. Und Putin hat das in seiner Begründung und der Erklärung, warum der Krieg jetzt losgeht, letztes Jahr ja auch mit reingenommen. Also es wurde dann, finde ich, ein bisschen überbetont. Also zum einen aus der Seite, dass Putin der Ukraine das Existenzrecht abspricht. Also das hat maximal irgendwie 10% der Rede ausgemacht und auch ehrlich gesagt fraglich, ob er das wirklich abspricht. Das waren eher historische Notizen. Aber vor allem ist das ja begründet worden mit dem Genozid an der ostukrainischen Bevölkerung. Und was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass ja der Beschluss, der ist da intensiviert worden, gerade unmittelbar vor dem Krieg. Allerdings hat er nie in den letzten 9 Jahren aufgehört. Und ich finde genau die Frage, was wäre, wenn Putin jetzt nicht reingegangen wäre, das können wir uns auch fragen, was wäre, wenn er vorher reingegangen wäre. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Frage. Und letztlich ist natürlich auch die Schwäche der Linken und der Friedensbewegung in den imperialistischen Kernländern, also zum Beispiel in den USA, aber auch in Deutschland, ist ja auch ein Problem, dass diese Länder, die von der NATO angegriffen werden und unter Druck gesetzt werden und umzingelt werden wie Russland, ist natürlich ein riesiges Problem. Also dass letztlich, wenn er das als Messer an der Kehle beschreibt, das trifft es schon ganz gut. Ich finde natürlich als Kriegsgegnerin finde ich das trotzdem furchtbar, dass es jetzt irgendwie so dem Töten von über 500.000 oder bis zu 500.000 Leuten in dieser Region geführt hat, also die noch zusätzlich dazugekommen sind zu diesen 14.000 bis 16.000 in der Ostukraine. Und das ist ja, finde ich, genau auch, woran wir dann arbeiten müssen. Also nicht, wir können, glaube ich, international uns das wünschen, dass irgendwo die Regierungen bessere Entscheidungen treffen, aber was wir vor allem können, ist auf unsere eigene Regierung Druck auszuüben. Und deswegen finde ich das eben auch so wichtig, und das wurde ja auch von vielen von euch angesprochen, dass wir auch die Probleme, die wir in diesem Land, gerade in der Linken und auch in der Friedensbewegung haben und auch in dieser Frage, dass wir die versuchen zu klären. Und da gibt es ja auch einige Vorschläge und auch viele Veranstaltungen in den letzten Wochen, auch in den nächsten Wochen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Und ich glaube, dass das mit auch helfen würde, diese Konflikte erst überhaupt nicht so weit kommen zu lassen. Also wenn auch in den Ländern, in den Zentren des Kapitalismus die Linke so stark wäre, dass sie auch Regierungspolitik zumindest beeinflussen kann. Also da geht es jetzt nicht darum, ob die Linke irgendwo mal immer einen Minister hat, ja, sondern es geht da darum, dass wir quasi wirklich auch die Regierung unter Druck setzen können, nicht so eine Politik mitzumachen. Also wenn Deutschland jetzt sich verweigern würde, die Ukraine in einer Art und Weise zu unterstützen, dann würde das die Situation völlig verändern. Und das ist eigentlich das Fehlen dieser Situation, also dieser Unterstützung einer russischen Position, zumindest aus den Zentren. Das ist eigentlich ein größeres Problem, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen. Und was ich interessant finde, ist den Gedanken, den du auch benannt hast, ob nicht an einer gewissen Stelle vielleicht irgendwie die Interessen der russischen Kapitalisten, da mit den Arbeitern aus der Ostukraine, das glaube ich an der Stelle nicht. Also sonst hätten sie es, glaube ich, auch schon früher gemacht. Und Putin hat auch erklärt, dass er nicht, also hat er nicht erklärt, aber ich glaube, warum sie nicht früher reingegangen sind, weil das natürlich dann auch eine offene Konfrontation gewesen wäre. Ich glaube auch, dass Russland sich gewünscht hätte, diesen Krieg zu vermeiden. Aber ich glaube, was tatsächlich wir diskutieren könnten, ob es nicht eine Überschneidung gibt zwischen den Interessen einiger Länder, die vielleicht dann auch trotzdem kapitalistische Länder sind, also und vielleicht auch imperiale Länder. Also im globalen System des Imperialismus kann man sich, glaube ich, schwer dem entziehen, irgendwie auch einigermaßen Imperialist zu sein. Aber natürlich gibt es irgendwie da den globalen Hegemon USA, der weiterhin darum kämpft, weiter Hegemon bleiben zu können, und Länder, die es dagegen stark opponieren. Und gerade jetzt im Verlauf dieses Krieges hat sich ja gezeigt, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung diesen Angriffskrieg schon ablehnt und verurteilt, aber gleichzeitig zum Beispiel die Sanktionen, die darauf gefolgt sind, überhaupt nicht unterstützt und überhaupt nicht auf der Seite des Westens steht. Und das sind eigentlich nur die NATO-Staaten und noch ein paar sozusagen da in Asien. Und an der Stelle könnte man eigentlich sagen, dass imperiale Interessen, wie auch immer wir die fassen wollen, die auch vielleicht, wenn sie bis zum Ende gedacht werden, nicht in unserem Interesse sind als Unabhängige in Deutschland und als Linke in Deutschland, aber dass die zumindest an der Stelle, wenn es darum geht, die US-Hegemonie zu brechen und das zu beenden und hin zu einer multipolaren Weltordnung führen, dass das auch die Interessen von uns eigentlich sind. Und ich glaube, das wäre eigentlich eine Möglichkeit, auch da weiter dran zu arbeiten. Und deswegen sollten wir auch diese Entwicklung auf jeden Fall zum Beispiel der BRICS-Staaten enger verfolgen und auch dafür sorgen, dass wenn dann da mal irgendwann zum Beispiel eine Auseinandersetzung gegen China vorbereitet wird, ideologisch wird ja in Deutschland zum Beispiel schon die ganze Zeit vorbereitet. Also wenn wir da an den Konflikt mit den Uiguren denken, das wird ja schon vorbereitet, zumindest verbal. Und dass wir dann vielleicht in einer besseren Situation sind als Linke und als Friedensbewegung in Deutschland, da auch dagegen was machen zu können, bevor es so weit kommt.
Okay. Einmal wollte ich sagen, es wurde erwähnt, der Vorschlag von Brandt, Kujat und anderen. Übermorgen werden genau diese Initiatoren hier im Haus Gallus, allerdings im großen Saal, eine Konferenz machen. Das heißt, es wird sicher ganz spannend, was Sie da darstellen werden. Wir waren natürlich etwas betroffen, das ist kurzfristig angekündigt worden, weil es sozusagen ein bisschen als Konkurrenz zu unserer Veranstaltung irgendwie zu verstehen war. Aber ich denke, es ist eine sehr gute Erweiterung sozusagen, zu diskutieren darüber.
Ist das öffentlich?
Das ist öffentlich, ja. Was es für denkbare diplomatische Aktivitäten und Vorschläge geben könnte, um aus dieser schlimmen Situation rauszukommen. Inwiefern das auch aufgegriffen wird, das ist ab 10 Uhr. Ab 10 Uhr ist ganz regelmäßig. Ja.
Gibt es auch online.
Ja. So, also das war ja jetzt nur ein Veranstaltungshinweis, aber ich denke, das ist eine, ja, ich will da auch hingehen, da kriegt man noch weitere interessante Informationen, welche diplomatischen Ideen denn bei Menschen, die friedensgewillt sind, schon entwickelt werden, um da weiterzukommen. Allerdings, man muss skeptisch sein, ob es von den Regierenden tatsächlich aufgegriffen wird, also sowohl von der Bundesregierung als auch von der US-Regierung. Und ich glaube, da ist ein Punkt, wo wir noch mehr Untersuchungen leisten müssen. Was sind die ökonomischen Hintergründe? Was sind die ökonomischen Interessen dieser Kriege? Denn die USA zum Beispiel und jetzt auch mit ihrem Juniorpartner Bundesrepublik hat ja eine ganze Kette von Interventionskriegen geführt, zum erheblichen Teil eigentlich ohne Erfolg. Ja, das heißt, in Afghanistan sind sie ja ziemlich ruhmlos dann jetzt abgezogen, inklusive der Bundeswehr. Die hat das dann als ihren Erfolg bezeichnet, dass sie interessante Erfahrungen dort gemacht haben. Ja, aber das Ergebnis ist ja sowohl für die afghanische Bevölkerung als auch für die Bundeswehrleute und auch für den deutschen Steuerzahler alles andere als erfreulich. Ne? Aber deswegen ist die Frage, was sind denn die Interessen, trotz solcher doch sehr fraglicher Ergebnisse, diesen Kriegskurs fortzusetzen, an immer neuen Orten das zu tun. Und dann denke ich, das ist eben auch, dass ein erhebliches Interesse des sogenannten militärisch-industriellen Komplex in den USA dahinter steht. Das heißt, da ist eine sehr starke Lobbygruppe unterwegs, immer noch, ja, das ist ja schon seit Eisenhower eigentlich bekannt, die dazu führt, dass obwohl die USA im Grunde genommen von keinem anderen Land wirklich bedroht werden, einen dermaßen gigantischen Rüstungsetat und einen weltweiten Militärapparat, das ist der einzige Staat, der tatsächlich einen weltweiten Militärapparat hat, mit Stützpunkten in allen Kontinenten.
Ja? Man darf den Finanzkomplex nicht vergessen.
Eben, genau, das ist ja mein Votum. Man müsste untersuchen, da haben wir bisher zu wenig getan, was sind die wirklichen Beweggründe? Weil die Menschenrechte und die Demokratie sind es nicht, aus meiner Sicht.
Ja, natürlich nicht.
Denn Saudi-Arabien ist kein guter Bündnispartner im Grunde genommen, um Menschenrechte und Demokratie durchzusetzen, wie wir doch alle wissen. Ja? So. Deswegen, also das wäre ein Votum. Ich glaube, wenn wir da diese Propaganda, die uns offeriert wird, massiv, in den Medien eben auch, wenn wir die besser durchlöchern und besser was dagegen halten, dass das uns helfen könnte, tatsächlich an die Wurzeln zu gehen. Dass jetzt also diese wurde ja schon erwähnt, dass diese gewaltige Aufrüstungswelle in Deutschland, dass die mit dem Ukraine-Krieg begründet wurde, ist natürlich Fake News, weil das war ja schon vorher, schon die alte Bundesregierung mit der CDU-Verteidigungsministerin hat ja schon davon gesprochen, dass man für dieses super neue Kampfflugzeug, dass man das eigentlich nicht mehr aus dem Verteidigungshaushalt finanzieren könnte, sondern dass man dazu einen extra Haushalt außerhalb des Verteidigungshaushalts schaffen müsste. Und genau das ist ja jetzt passiert. Sie haben nur auf den passenden Anlass gewartet, um das zu machen. Weil ich denke, die Rüstungspolitik ist auch Wirtschaftspolitik. Das ist eine Art von Wirtschaftsförderung, die der Staat leistet. Ja? Und zwar in einem Industriebereich, wo kein Konkurrenzproblem entsteht. Ja, Sie haben ja Schwierigkeiten, den Verkehr sozusagen umzustrukturieren, weil da die Autoindustrie und die entsprechenden Aktienkräfte da was dagegen haben. aber bei der Rüstung, da, da zahlt es der, der Steuerzahler und die wird ja auch nicht, die geht ja nicht in irgendeinen Markt, der dann sozusagen verstopft, sondern die wird dann eben entweder verbraucht, ja, oder sie halt, wird halt eben einfach verfallen sozusagen. Also da finde ich, da, müsst, da müssten wir inhaltlich noch mehr forschen sozusagen, wo sind da auch, auch die deutschen Interessen an dieser gewaltigen Hochrüstung, die dann natürlich zum, zum, zum Krieg auch genutzt wird. Ja? Das ist fast zwangsläufig.
Wurde schon erwähnt, hat die Kollegin ja auch schon erwähnt. Ja, und ich denke an der Stelle ist es ganz wichtig, dass wir weitermachen, zu forschen und natürlich auch zu mobilisieren. Und ich finde, hier diese Zwischenveranstaltung ist da vielleicht ein guter Schritt, um da unsere Kräfte zu mobilisieren.